Ja, wir sind im Lukas-Evangelium in Kapitel 24. Und wir lesen von der Auferstehung Jesu. Und die Auferstehung ist ein ist das große Geheimnis des Glaubens. Es ist das, woran die Geister sich scheiden. Es gibt natürlich Leute, die leugnen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber dass er von den Toten auferstanden ist, das ist wirklich unglaublich. Das ist auch unfassbar. Es ist für unser Verstand nicht fassbar, nicht greifbar, unbegreiflich. Wir können das nicht begreifen. Es ist einfach außerhalb unseres Erfahrungsschatzes. Was ist denn Auferstehung von den Toten? Das haben die Jünger sich auch gefragt, als Jesus als Mensch mit ihnen unterwegs war und sie auf dem Berg der Verklärung waren und Jesus gesagt hat, hier, erzählt bitte von dem, was ihr jetzt gerade erlebt habt. Erzählt bitte nichts weiter davon, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und dann haben sie angefangen zu reden, sagt uns Markus, darüber, was ist denn die Auferstehung von dir? Was ist das denn? Wir haben davon schon, ich habe schon neulich davon gesprochen, dass die Jünger das erlebt haben, wie Jesus tote Menschen wiederbelebt hat, wieder zum Leben gebracht hat. Aber das ist nicht die Auferstehung der Toten, von denen die Propheten sprechen. Daniel zum Beispiel, der von der Auferstehung der Toten spricht am Ende der Tage. Die Auferstehung zum Gericht. Die Gerechten, die auferstehen zu ewigem Leben, ewiger Freude. Und die Gottlosen zur Verdammnis. Mit der Auferstehung der Toten oder was die Auferstehung der Toten betrifft, gibt es viele Dinge, die uns aus dem natürlichen Lebenszusammenhang, aus unserem Erfahrungsschatz nicht zugänglich sind. Das Einzige, was wir darüber wissen, wissen wir durch Gottes Offenbarung, dadurch, dass Gott es uns offenbart in seinem Wort. Aber Gott will, dass wir diese Dinge wissen. Wir wissen nicht alles. Wir wissen vieles nicht. Aber wir wissen einiges. Und das sollen wir auch wissen. Warum? Weil es unsere Seele richtig einstellt. Geschwister, viele Christen sind so unwissend, was die Auferstehung der Toten angeht. Die wissen einfach nicht, was das Leben nach dem Tod, was das ist, wo das hinführt, wofür das gut ist, wofür das da ist. Die haben nur so eine ganz nebulöse Vorstellung. Ja, nach dem Tod ist alles gut. So, Punkt. Aber das ist nicht alles, was Gott uns dazu sagt. Er sagt uns sehr, sehr viel darüber. Und das ist gut zu wissen, damit wir unser Leben richtig ausrichten. Diese Dinge, es sind nicht nur Sachen, die wir im Kopf wissen sollen, sondern sie sollen Wissen sein, was uns prägt. Wisst ihr, so wie es, du kannst wissen, dass wenn du von einem Turm runterspringst, dass das tödlich für dich enden kann. Das kannst du im Kopf wissen. Aber wenn du es wirklich weißt in deinem Herzen, dann wirst du, wenn du da oben auf diesem Turm stehst, dich hüten, dich zu weit über die Brüstung zu lehnen. Dieses Wissen macht etwas mit dir. Du lässt dich davon leiten, du lässt dich davon bestimmen. So ist es auch wichtig, dass wir in diesen Dingen der Auferstehung, dass wir diese Dinge wissen. Gott will, dass wir diese Dinge wissen, diese Geheimnisse auch wissen, damit wir unser Leben richtig leben, richtig ausrichten. Jesus will uns die richtige Sichtweise geben auf den Tod. Wir haben hier gestern über den Tod nachgedacht, über Marcy, über seinen Weg. Und es ist so wichtig. Paulus sagt, wir haben durch Christus, durch seine Auferstehung, haben wir eine Hoffnung, die Menschen draußen nicht haben. Und wenn wir aber denken, wie die Menschen da draußen, wenn das Denken der Welt draußen unser Denken bestimmt, unsere Gedanken über den Tod, dann verhalten wir uns wie die Gottlosen. Wir jammern und klagen über den Tod eines Bruders, als ob es das ewige Leben nicht gibt. Und das will Gott nicht. Das macht ihm keine Ehre. Deswegen finde ich es gut, so wie wir uns lange Zeit genommen haben, über das Kreuz und das Leiden unseres Herrn nachzudenken, dass wir uns Zeit nehmen, auch über die Auferstehung, über seine Auferstehung nachzudenken und uns ein bisschen mehr damit zu befassen. Und letztes Mal hat Peter so schön die Geschichte von diesen Zweien, die nach Emmaus gingen, erzählt. Und wir haben im Hauskreis, im Männerhauskreis da auch nochmal drüber nachgedacht. Und ja, es ist eigentlich erstaunlich, wenn man diese Geschichte liest, wie Jesus sich seinen Jüngern offenbart hat, wie er sich ihnen offenbart. Er offenbart sich ihnen so, wie er gelebt hat, ganz zurückhaltend, ganz sanftmütig. Er geht mit ihnen. Fand das einen tollen Gedanken, dieses er geht mit ihnen, ohne dass sie ihn erkennen. Er geht erstmal mit ihnen, er lässt sich auf sie ein, auf ihre Sichtweise. Er hört sich das an, ihre Sichtweise, die eben weltlich ist. Ja, sie ist so fromm, sie haben so viele richtige Dinge über Jesus zu sagen, sie wissen so vieles, aber das Entscheidende wissen sie nicht. Dass er nämlich nicht im Grab geblieben ist. Das Entscheidende wissen sie nicht. Sie sagen, wir hofften, dass er der sei, der Israel erlöst. Sie haben ihre Hoffnung ad acta gelegt. Die Hoffnung ist geschwunden. Und Jesus lässt sich auf sie ein. Er geht mit ihnen. Geschwister, und das ist für mich, für uns ist das ein Vorbild zu sehen, wie Paulus das auch gesagt hat. Paulus hat gesagt, ich bin den Heiden ein Heide. Ich lasse mich auf sie ein, auf ihre Lebensweise. Wie Jesus. Ich setze mich zu den Zöllnern und Sündern. So hat Jesus sich auch auf diese hoffnungslosen Jünger eingelassen. Und ist mit ihnen gegangen. Und hat mit ihnen gesprochen. Und hat ihnen erstmal zugehört. Unsere Sache ist nicht, unsere Wahrheiten allen möglichen so schnell wie möglich aufzudrücken, sondern der Weg Jesu ist, sich auf Menschen einzulassen, mit ihnen zu gehen. Und dann im Gespräch gibt es vielleicht diese Tür, die sich öffnet, um das Wort weiterzugeben. Und Jesus bleibt verborgen für sie. Sie erkennen Jesus nicht. Aber es ist nicht nur, dass sie nicht Jesus erkennen, sondern sie werden daran gehindert. Sie können ihn noch nicht erkennen. Es ist noch gar nicht die Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob du manchmal damit ringst, dass bestimmte Leute, oh, die verstehen es alle, sie sehen das nicht. Warum sehen sie ihn nicht? Warum erkennen sie ihn denn nicht? Es ist einfach noch nicht die Zeit. Ihre Augen sind noch gehalten. Es ist noch dieser Weg, den Jesus mit ihnen geht. Und auch, was ich auch interessant fand, war dieser Gedanke, als sie unterwegs sind und miteinander reden und sie dann in dieses Dorf kommen, dass Jesus dann weitergeht. Er will weitergehen. Er drängt sich nicht auf. Er sagt, okay, gut, wir hatten ein gutes Gespräch, okay, tschüss dann, ich gehe dann weiter, ne? Ich habe noch so meinen Weg zu gehen. Er geht das Risiko ein, dass die Jungs sagen, ja gut, alles klar, war eine tolle Unterhaltung, super. Er geht dieses Risiko ein, er drängt sich nicht auf, Geschwister. Er lässt diesen Jungs die totale Freiheit. Sie könnten das Entscheidendste, das Wichtigste, könnten sie verpassen dadurch. Er geht das Risiko ein. Er möchte, dass sie ihn suchen. Er vertraut darauf, dass das, was er ihnen schon gegeben hat, durch das Wort, dass das sie nicht loslässt. Er zwingt sie nicht. Er drängt sich nicht auf. Und dann sagen sie, nee, bleib mal bei uns. Es ist ja schon Abend. Sie wollen ihn nicht loslassen. Sie haben nämlich, später sagen sie das, sie haben ein Brennen im Herzen und sagen, nee, das können wir jetzt nicht loslassen. Den Typen, den müssen wir jetzt hier behalten. So, ne? Und dann das Wunderbare, wie sie ihn erkennen, am Brotbrechen. Geschwister, und das ist so bedeutungsvoll, das Brotbrechen. Wenn wir das machen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann tun wir das, weil Jesus uns das aufgetragen hat. Und das ist so bedeutungsvoll. Er nimmt das Brot wie ein jüdischer Hausvater, nimmt er für seine Familie sozusagen die Verantwortung, übernimmt die Verantwortung vor Gott und übernimmt es, den Lob, das Dankgebet zu sprechen, Gott zu loben darüber. Er nimmt das Brot, er bricht es und dankt Gott. Dankt dem Vater dafür. Und das hat er immer wieder so zelebriert. Er hat es richtig zelebriert. Er hat aus jeder Mahlzeit ein Fest gemacht. Aus jeder Mahlzeit eine Feierlichkeit, eine Feier. Und in der Apostelgeschichte steht, sie brachen das Brot mit Freude, ne, in den Häusern. Sie haben das Brot gebrochen. Sie haben miteinander gegessen. Geschwister, das Essen miteinander. Wir sind ja sowieso als Gemeinde so eine Essgemeinde. Gestern gab es wieder viel zu essen. Es ist viel übergeblieben. Ja, bei Jesus ist aber auch immer viel übrig geblieben, oder? 5000 und am Ende blieb noch so viel übrig. Es war wenig da. Sie haben das zusammengetragen, sie haben es geteilt und es blieb so viel übrig. Geschwister, Gott gönnt uns das Essen und Trinken. Er möchte, dass wir essen und trinken. Aber er möchte nicht, dass wir es einfach in uns reinschlingen, wie wir das so in Deutschland machen. Dass wir es gedankenlos einfach in uns reinstopfen. Sondern er möchte, dass wir es zelebrieren, dass wir Gott Dank geben. Nicht einfach nur so ein Larifari-Dankgebet, so, ne, ja, weil man muss das ja irgendwie so oder keine Ahnung so. Nein, von Herzen. Lass uns unser Essen zelebrieren, weil es ist ein Gnadengeschenk, es ist ein Geschenk Gottes. Lass uns das Essen und Trinken, was wir haben, zelebrieren, mit Dank empfangen. Wie ein Geschenk. Und lass es ihm Dank geben. Ob du alleine isst oder mit jemandem zusammen isst. Aber ja, suche das doch. Das Miteinander. Lass uns miteinander teilen. Na, als Familien ist das für uns ganz normal, dass wir zusammenkommen und gemeinsam essen. Das Essen miteinander teilen. Man kann das noch steigern. dass es ein Liebesmahl wird, wie Judas, im Judasbrief das heißt. Ein Miteinander das Essen, das Lebensnotwendige teilen, den anderen bedienen. Und das ist es, dieses, und im Abendmahl wird es dann deutlich, Jesus macht es deutlich, es, dieses Brot, das bin ich, was ihr miteinander teilt, das bin ich. Das ist mein Leib, den ich zerbrochen habe. Er zerbricht das Brot und dankt Gott darüber. Er dankt Gott darüber, dass er sein Leben für uns geben darf und dass es als Schuldopfer genügt und reicht. Und dann nehmen wir und wir essen das, den zerbrochenen Leib. Und das machen wir, wenn wir Abendmahl feiern, okay? Aber wir können das eigentlich jedes Mal zelebrieren, wenn wir miteinander essen. Wir können jedes Mal an Jesus denken, wenn wir essen miteinander. Und so erkennen sie ihn. Jesus hat das immer so zelebriert mit den Jüngern zusammen, egal wo sie waren, mit den 5000 oder mit den 12. Und dann mit den 12 hat er ihnen diese besondere Bedeutung des Abendmahls gegeben. Mein Leib zerbrochen für euch. Und dadurch, dass ihr diesen Leib teilt, seid ihr ein Leib. Das verbindet uns. Also, dieses Mahl so zu zelebrieren, dass wir daran denken, dass Jesus das eigentlich ist, der in unserer Mitte ist und der uns verbindet. Und dafür dankbar zu sein, wenn wir miteinander essen. Und ja, einander einladen. Die Gastfreundschaft ist etwas, was wir haben sollen als Christen generell, was eine gute Eigenschaft unseres Lebens sein soll und unserer Gemeinschaft sein soll. Gastfreundlich zu sein, einander einzuladen. Denk nicht, oh, nie werde ich irgendwie eingeladen. Nie lädt mich jemand ein. Das ist doof. Die sind doof. Alle anderen sind doof. Wann hast du zum letzten Mal jemand eingeladen zum Essen? Wann hast du jemand zum Essen zum letzten Mal eingeladen? Mach du den Schritt. Sei mutig. Heute kannst du jemanden einladen. Lass uns doch zusammenkommen. Wir schmeißen zusammen. Du hast nichts zu Hause heute? Vielleicht hast du 5 Kekse. Und der andere bringt noch 2 Lakritz-Fische mit oder so. Am Brechen des Brotes haben sie ihn erkannt. An der Liebe haben sie ihn erkannt. An der Liebe werden wir erkannt werden, oder? Wir gehen jetzt hier in Lukas 24, Vers 36. Sie brennen, sie rennen zurück. Sie kehren um den Weg, den sie weggelaufen sind aus Jerusalem, ohne Hoffnung, hoffnungslos, voller Resignation, Enttäuschung, Entmutigung. Sie rennen den Weg zurück, weil ihr Herz brennt. Jesus hat ihnen die Schrift aufgetan und sie haben erkannt, Jesus, er musste sterben am Kreuz und er musste auferstehen. Das war alles so geplant von Gott und es dient uns zum Heil. Und er lebt, er ist da. Er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden. Sie rennen zurück zu den anderen. Na, diese Zersplitterung, die Hoffnungslosigkeit, die Menschen zersplittern lässt. Nein, die Hoffnung ist wieder da. Jesus ist da. Und sie wollen diese Hoffnung teilen. Sie wollen diese Ermutigung teilen. Die Liebe Christi drängt sie. Sie können es nicht für sich behalten. Sie müssen es den anderen sagen. Und sie rennen zurück und finden, und das steht hier in Vers 33, sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Das hört sich hier bei Lukas so an, als ob die jetzt zusammenkommen und total happy sind, ne? Interessant ist aber, wenn wir die anderen Evangelien lesen, dass das in dem Moment immer noch nicht so klar war. Markus sagt uns, dass als die zwei kamen und von ihrem Erlebnis erzählten, dass die anderen es nicht geglaubt haben. Johannes sagt uns, dass die Elf, als sie abends da versammelt waren an diesem Auferstehungstag, dass sie ihre Türen verschlossen hatten, weil sie Angst hatten, geschnappt zu werden und umgebracht zu werden. Da war noch etwas, was sie immer noch gehalten hat. Sie waren immer noch von Zweifel erfüllt. Sie waren immer noch von Angst erfüllt. Sie waren immer noch nicht wirklich, sie haben immer noch nicht geglaubt. Es ist wie dieser Mann, der ruft, als er seinen besessenen Jungen zu Jesus bringt und Jesus ihm sagt, was ist los? Glaubst du nicht? Er sagt, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, es ist nicht nur, dass da diese Engelbotschaft war. Es ist nicht nur, ja, das Grab ist leer. Nein, jetzt hat Maria hat ihn gesehen. Die Frauen haben ihn gesehen. Das sagt uns Johannes, das sagt uns Matthäus. Die zwei haben ihn gesehen. Wer ist denn Simon? Simon Petrus hat ihn gesehen. Das sind schon vier Erscheinungen des Auferstandenen an diesem Tag. Und dennoch ist da immer noch Zweifel da. Immer noch Zweifel. Thomas bringt es später auf den Punkt. Er sagt, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden lege, werde ich nicht glauben. Es ist nicht interessant, Jesus hat sich 12 Jünger ausgewählt. Einer davon hat ihn verraten und sich selbst umgebracht. Die übrigen 11 waren voller Zweifel. Zweifler, Skeptiker. Jesus hat sich diese 12 ausgesucht. Weißt du warum? Damit er hat gerade die ausgewählt, die sich am schlechtesten eignen. Paulus hat gesagt, ich bin der Größte unter allen Sündern. Aber damit mir ist Barmherzigkeit widerfahren, damit alle anderen großen Sünder wissen, also für mich, wenn Paulus für Paulus Hoffnung ist, dann ist für mich doch auch noch Hoffnung da. Und diese ganzen Skeptiker, die es nicht wahrhaben wollen, die das nicht glauben können, obwohl sie Jesus so geliebt haben. Na, und diese ganzen Argumente, ihr kennt ja von den Skeptikern heute, die sagen, ja, die Jünger, die haben sich das so erträumt, die wollten das so gerne, ne? Deswegen haben die sich das so vorgestellt, dass Jesus lebt. So, ne? Die Evangelien sagen etwas ganz anderes. Die sagen, das waren die Superskeptiker, die Jungs. Jesus sagt hier diesen Jüngern, mit denen er unterwegs ist, ihr seid so träge, so langsam. Ihr seid, was sagt er? Ihr seid unverständig, im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Nicht im Kopf zu träge, ne? Die sind nicht doof gewesen. Aber in ihrem Herzen sind sie zu träge, sie sind zu langsam, sie kommen nicht hinterher. Die Frauen waren ganz anders. Unsere Schwestern waren ganz anders. Die haben ein offenes Herz gehabt, ein Herz, das vertraut. Sie haben die Engelbotschaft gehört und haben sie geglaubt. Sie waren bewegt von der Engelbotschaft. Das hat ihnen gereicht. Sie haben das leere Grab gesehen. Ja, das hat ihnen gereicht. Und ihnen hat er sich dann auch offenbart. Und sie waren die ersten Zeugen. Aber Jesus hatte sich 12 Jünger ausgewählt, die seine Apostel sein sollten. Und lass uns mal in 1. Korinther 15 lesen. Wir werden heute noch ein paar Mal da in 1. Korinther 5 sein. Ihr könnt euren Finger da reinlassen. In 1. Korinther 15 steht, Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den 12, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. In diesem Zeugnis von, in dieser Kurzzusammenfassung des Evangeliums, wo Paulus das Evangelium auf den Punkt bringt und sagt, das ist das Evangelium, was wir verkünden. Christus für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften begraben, auferstanden am dritten Tag, nach den Schriften. Jetzt zählt er die Zeugen der Auferstehung auf. Weil dieses Ereignis so unglaublich ist, braucht es für dieses Ereignis besondere Zeugen. Und er zählt sie auf. Er fängt an mit Kephas. Kephas ist der aramäische Name, der bedeutet Petrus. Als erstes wird Petrus genannt. Aber das stimmt doch gar nicht. Zuerst erschien er Maria Magdalena, sagt uns Markus. Warum wird Maria hier nicht genannt? Komisch. Er erschien Kephas, sagt er. Dann den 12. Interessanterweise. In Lukas wird uns gesagt, die 2 kamen zu den 11. Es waren ja nur 11. Paulus sagt 12. Wieso sagt er 12? Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Also er spricht von einer Erscheinung Jesu, die wir so nicht ganz genau zuordnen können. Wir wissen nicht genau, manche Ausleger beziehen den Schluss von Matthäus 28, als Jesus in Galiläa erschienen ist, auf diese Situation. Wir wissen es aber nicht genau. Paulus sagt uns aber, es sind 500 Brüder, ist er auf einmal erschienen. Es waren 500, es können auch Geschwister sein, es können auch Frauen dabei gewesen sein, aber er spricht hier 500 auf einmal. Und er sagt, die kannst du alle fragen, weil die meisten von denen leben noch. Einige sind schon entschlafen, die sind schon gestorben, aber die meisten leben noch. Danach erschien er Jakobus. Jakobus ist hier der Bruder von Jesus, der in dieser Zeit, als Paulus das geschrieben hat, eine besondere Bedeutung für die Gemeinde hatte, weil er zum Gemeindeleiter in Jerusalem geworden war. Er hatte die Leitung der Gemeinde übertragen bekommen von Gott. Dann den Aposteln allen, also allen Aposteln. Mit dem Wort Apostel sind hier nicht die 12 gemeint, sondern sind alle Auferstehungszeugen gemeint, wie die Apostelgeschichte das auch sagt. Ein Apostel zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Zeuge der Auferstehung Jesu ist, dass er den auferstandenen Jesus gesehen hat. Zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Als letztes fügt Paulus sich als Auferstehungszeugen hier ein. In diese lange Liste. Wie gesagt, es sind ein paar Merkwürdigkeiten da drin. Und ich versuche euch zu erklären, ich glaube, dass Paulus hier diese offizielle Liste sozusagen den Korinthern nochmal in Erinnerung ruft, wie bei der Verkündigung des Evangeliums die Zeugen benannt wurden. Und er nennt erstens nur Männer. Er nennt sie nicht in der chronologischen Reihenfolge, sondern in ihrer Verantwortlichkeit. Petrus als der Primus inter pares, der Leitende untergleichen, Jesus hatte die 12 eingesetzt und dennoch hatte Petrus eine führende Rolle im Zwölferrat. Dann die 12 als sozusagen das Gremium, das nächste Autoritätsgremium in der Urchristenheit. Die 12 Apostel, die Jesus eingesetzt hatte. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie einen 12. hinzugewählt haben, der alles miterlebt hatte von Anfang an und auch Zeuge der Auferstehung war. Also, dieser 12., dieser Matthias, war Teil dieses 12er-Gremiums, das als Auferstehungszeuge sozusagen benannt wurde. Es heißt nicht, dass dadurch, dass Paulus beim nächsten Mal betont, die 500 Brüder, denen ist Jesus auf einmal erschienen, zeigt auf, dass es bei diesen 12 nicht darum geht, dass sie gleichzeitig Jesus gesehen haben. Denn in der Geschichte, in den Evangelien lesen wir zuerst, Johannes sagt, dass Thomas an dem Auferstehungstag, als sie Jesus gesehen haben, nicht dabei war. Einer der 12 war nicht dabei. Hier wird das zusammengefasst sozusagen. Es geht hier nicht darum, dass Paulus sozusagen die einzelnen Ereignisse der Reihenfolge, chronologischen Reihenfolge nach, sondern er benennt die Auferstehungszeugen nach ihrer Verantwortlichkeit. Und warum nennt er die Frauen nicht? Warum hat Jesus in die 12 Apostel nicht Frauen mit einbezogen? Warum sind dann aber die Frauen tatsächlich die ersten Auferstehungszeugen gewesen? Jesus hat die Männer mit der Verantwortung übertragen. Warum? Weil als Auferstehungszeugen mussten sie ihr Leben geben für dieses Zeugnis. Sie sollten den Kopf hinhalten. Sie sollten das Zeugnis verkünden, offiziell nach außen hin verkünden, weil sie auch die Folgen tragen sollten. Die Frauen sollten natürlich mittragen. Aber sie sollten nicht an vorderster Front stehen, sondern die Brüder sollten es tun. Das ist hier das offizielle Zeugnis. Die Evangelien aber berichten, wie es gewesen ist. Und das ist ja das Interessante. Gott überliefert das, damit er uns Männer demütig macht, weil die Jünger waren eben nicht das, was sie sein sollten in dieser Situation. Sie waren nicht am Grab. Sie kamen erst später dazu, als die Schwestern sie dahin geführt haben. Jesus hat die Schwestern gebraucht und zeigt uns und demütigt uns heute. Denk mal drüber nach, wie viele von unseren Schwestern bereit sind, in den Riss zu treten, das Evangelium zu verkünden, anderen die frohe Botschaft weiterzugeben. Wie oft hinken wir als Männer da hinterher? Dabei sollen wir vorangehen. Dabei sollen wir es sein, die mutige Zeugen Jesu sein sollen. Nicht unsere Frauen. Und wenn du überlegst, ja, es ist so, wie am Auferstehungstag, die Frauen, meine Frau ist mir voraus. Dann ruft Gott dich und sagt, hey, aber ich will dich. Schön und gut, dass deine Frau so brennt für den Herrn, aber ich will dich. Ich will, dass du vorangehst. Ich will, dass du deine Verantwortung übernimmst, zu Hause. Aber auch im Geistlichen sollst du Verantwortung übernehmen. Denn ich habe dich erwählt, Zeuge zu sein. Ich habe dich erwählt, nicht deine Schwester. Und ich will dir das geben, was du dafür brauchst. Davon spricht Jesus später, ne? Davon, dass er Kraft hat. Aus dir heraus kannst du das nicht. Aus dir heraus bist du ein Skeptiker. Aus dir heraus bist du ein Weichei, bist du ein Angsthase. Aus dir heraus lässt du lieber die Schwestern machen, die Begeisterten. Aber öffne dich, lass dich von Gottes Geist erfüllen, dass du selbst ein Zeuge wirst und dass du darin deiner Frau vorangehst. Dass du den Kopf hinhältst, dass sie nicht den Kopf hinhalten muss. Wir gehen zurück in Lukas 24 erstmal. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Das ist das, wie Peter das letztes Mal so schön gesagt hat. Die Jünger reden über Jesus und plötzlich ist er mitten unter ihnen und spricht zu ihnen. Es ist gut, diese Zeit zu nehmen, miteinander über Jesus zu sprechen und plötzlich ist er mitten unter uns. Und was ist sein erstes Wort hier an die Jünger? Johannes überliefert uns das ganz genauso. Das erste Wort ist: Friede euch. Das ist natürlich der typische Gruß damals bei den Juden. Shalom, na, Friede, Friede mit euch. Aber es ist natürlich so, so aussagekräftig, so tief. Wisst ihr, das, was Jesus uns bringt, ist Friede. Er ist der Friedefürst. Bei seiner Geburt sangen die Engel: Friede auf Erden. Und das ist es, was er dir bringen will. In deinen Unfrieden, in deine Angst, in deine Unruhe, in deine Hin- und Hergerissensein, wo du getrieben bist von so viel. Er will dir Frieden bringen. Er will dein Friedefürst sein. Auch heute sagt er Friede. Er will dir zuallererst Frieden mit deinem Gott bringen. Wie Paulus uns in Römer 5 sagt, er sagt, wir haben Frieden mit Gott. Durch den Glauben an ihn haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch unseren Retter haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Friede, den wir als Menschen zuallererst und vor allen Dingen brauchen. Dieser Friede mit Gott, zu wissen, na, was wir vorhin gesungen haben: Gott ist mein guter Vater, ich bin sein geliebtes Kind. Wenn du das nicht nur im Kopf weißt, wenn du das im Herzen hast, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz, dann kannst du doch ganz ruhig sein, oder? Dann ist doch alles klar. Dann brauchst du nicht mehr hierhin rennen, dorthin rennen, das tun, das machen, das lassen. Du kannst ganz ruhig sein. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Ihr seht, wie die Jünger drauf sind. Sie sehen Jesus. Er steht mitten unter ihnen. Johannes sagt, er ist durch die geschlossene Tür hineingekommen. Das ist wahrscheinlich, warum sie so geschockt waren. Der Auferstehungsleib Jesu ist tatsächlich ein Leib, das werden wir gleich sehen. Ein ganz realer Körper. Und trotzdem sagt uns Johannes, er ist auch ganz anders als ein normaler Körper. Er steht mitten unter ihnen und sie erschrecken, sie sind voller Furcht. Sie denken, sie sehen einen Geist. Und das ist so interessant. Lukas will uns hier klar machen, aus den Zeugnissen, die er gesammelt hat, die Jünger waren in dem Moment tatsächlich so wie wir heute. Skeptiker. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist irgendeine Vision, das ist eine Erscheinung, eine Halluzination, das ist ein Geist, das ist irgendwas, na, das kann nicht die Realität sein, das kann nicht wahr sein. Sie hinterfragen das. Und Jesus muss sie sozusagen erst überzeugen und das tut er auch und das tut er damit auch mit uns. Er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt? Warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Jesus hatte keine Berührungsangst. Er hat gesagt: Fasst mich an, dass ich real bin, dass ich wirklich bin. Ja, ich bin materiell auferstanden, ich lebe leiblich auferstanden, ich habe einen Leib, fass ihn an. Und er ist zum Wiedererkennen, da sind, na, wir werden sehen, bei Paulus erklärt uns das mit der Auferstehung, der Leib, eines Auferstandenen ist nicht derselbe Leib wie der dessen, der verstorben ist. Es ist nicht identisch. Paulus sagt uns das in einem Gleichnis, in 1. Korinther 15, könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Er sagt, es ist wie mit einem Samenkorn. Du steckst es in die Erde, als ob es gestorben ist, wie einen Verstorbenen, den du in die Erde packst. Und dann entsteht da Leben daraus und eine Pflanze. Du konntest nicht erahnen, wie sie aussehen soll. Du hast so ein Samenkorn in der Hand, ich weiß nicht, wer von euch Gärtner ist, und vielleicht hast du so eine Sammlung von Samenkörnern und du hast die ja immer in so Tütchen drin, wo immer vorne draufsteht, was draus werden soll. Ne? Aber bist du dir sicher, dass es wirklich die Pflanze ist? Guck dir den Samenkorn an. Kannst du ihm ansehen, was daraus wird? Nein. Und Paulus sagt, so ist das mit uns, so ist das mit dir heute. Du bist wie so ein kleines, schrumpeliges Samenkörnchen. Aber was du für einen Leib haben wirst als Auferstandener, das ahnst du noch gar nicht. Es ist ein herrlicher, herrlicher Körper. Na, ich freue mich immer an unserem Apfelbaum draußen, ne? Auch wenn die Äpfel Mist sind, und ich freue mich immer, wenn möglichst wenig Blüten dran sind, weil dann wenig Äpfel dann im, andererseits, wenn der Baum voll ist mit Blüten jetzt in dieser Zeit, also Ende April, Anfang Mai, der ist ja so herrlich, so schön, ne? Und dann dieser Baum, und du hast da diese drei Schaukeln, wo die Kinder ja jetzt schon Jahrzehnte fast dran schaukeln, ne? Und also dieser Baum, der ist einfach, ne? Und dann so mit seinem ganzen, und das war mal so ein kleines Kernchen. So ein kleines Kernchen. Man wusste nicht, was daraus wird. So ist es mit dem Auferstehungsleib. Und das, so erkläre ich mir das auch, dass die Jünger oft erstmal Schwierigkeiten haben, ihn überhaupt zu erkennen. Weil er eben nicht so aussah wie vorher. Und doch sah er sehr stark so aus wie vorher. Es gab bestimmte Zeichen, die geblieben sind. Die Wundmale sind geblieben. Ist auch interessant, in Offenbarung 5 wird uns gesagt, dass im Himmel Jesus dort erscheint als ein Lamm, wie geschlachtet. Na, das Merkmal der Schlachtung war sichtbar an ihm. Und diese Wundmale, sie waren sichtbar. Als Zeichen, ich bin es wirklich. Als Zeichen der Identität nach außen hin, dass die Jünger das begreifen. Er hat es für uns getan, damit wir begreifen können und sehen können, ja, das ist tatsächlich dieser Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er lebt. Er ist leiblich auferstanden. Also sein Leib ist auf der einen Seite so ganz anders. Er kann durch geschlossene Türen gehen. Und auf der anderen Seite ist da diese Identität, besonders in seinen Wundmalen zu sehen. Hier wird auch gesagt, dass er Fleisch und Bein oder Fleisch und Knochen hat. Es gibt es Ausleger, die das sehr unterschiedlich auslegen. Manche nehmen daraus, ja, dass dieser Auferstehungskörper kein Blut in sich hat. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber interessanterweise hat er Knochen und Fleisch, was du anfassen kannst. Vielleicht ist es deswegen auch, dass Jesus sagt, Fleisch und Knochen, weil das Blut hättest du nicht anfassen können. So, ne? Also, aber das Fleisch und die Knochen, das kannst du spüren. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Also sie kommen immer noch nicht hinterher. Jetzt ist es vor Freude, dass sie nicht mehr hinterherkommen, aber Jesus sagt, okay, gut, dann gebe ich euch noch ein verlässliches Zeichen, dass ich wirklich leibhaftig vor euch stehe. Ich esse vor euch etwas. Ich verzehre etwas, ich nehme etwas in mich auf. Essen und trinken. Wir werden essen und trinken, Geschwister. Das ist das, was Jesus auch vorausgesagt hat. Er hat gesagt beim Abendmahl, ich werde dieses Passahlamm nicht mehr essen, bis dass ich es neu essen werde im Reich meines Vaters mit euch. Wir werden mit ihm zusammen essen. Und das wird ein Fest sein, eine Feier. Wir werden das zelebrieren. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Diese letzten Verse sind so eine Art Zusammenziehung. Lukas will hier sein Evangelium anscheinend doch etwas flott zu Ende bringen, weil er vielleicht schon den Plan gefasst hatte, ein zweites Werk zu verfassen, die Apostelgeschichte, in der er etwas ausführlicher dann darstellt, was eigentlich in diesen Tagen dann geschehen ist. Hier fasst er sozusagen das Ganze zusammen. Das, was er hier sagt, wird sich über mehrere Ereignisse auch verteilt haben. Aber wir nehmen jetzt einfach nur das, was hier steht. Jesus lehrt auch nochmal die anderen Jünger darüber, dass er sterben musste, dass er auferstehen musste. Er öffnet ihnen die Schriften. Das ist das, was dann die Apostel dann auch später in der Urgemeinde geteilt haben. Da steht ja drin, die Jünger blieben in der Lehre der Apostel. Jesus hatte ihnen viele Dinge offenbar gemacht, auch aus den Schriften heraus. Und was du dann später in den Briefen liest, was du in der Apostelgeschichte liest, das sind alles Dinge, die Jesus ihnen auch nahegebracht hat. Wir sagen, Petrus hat seine Predigt zu Pfingsten unvorbereitet gehalten, aber das stimmt nicht ganz. Sie haben nochmal 40 Tage Intensivkurs gehabt bei Jesus. Er hat ihnen das Gesetz Moses und die Propheten und die Psalmen aufgeschlossen, aufgeschlüsselt und ihnen das Verständnis gegeben. Und dann steckt hier schon der Missionsbefehl drin. Und es geht darum, dass allen Menschen Vergebung der Sünden und Buße gepredigt werden soll. Und die Jünger, sie sollen Zeugen hiervon sein. Aber was sie brauchen, ist die Verheißung des Vaters, die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, der kommen würde. Jesus ist auferstanden. Und sein Auferstehungsleib ist etwas, was wir nicht begreifen können. Aber die Jünger haben es gesehen, sie haben es bezeugt auf die vielen Arten und Weisen, wie wir das in den Evangelien lesen. Er ist jetzt nicht hier, leiblich. Sein Geist ist da. Er hat seinen Geist gesandt. Er sagt, es ist gut, dass mein Geist bei euch ist. Stellt euch vor, wenn Jesus jetzt leiblich hier wäre, dann könnte er nicht in der Gemeinde ein paar Straßen weiter sein. Es ist gut, dass sein Geist da ist, denn sein Geist ist hier und sein Geist ist dort. Aber wir werden ihn sehen, Geschwister. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn leibhaftig sehen. Und auch wir sollen, und das ist seine Verheißung an uns, die wir glauben, er, der Auferstandene, er will uns auch einen Auferstehungsleib schenken. Ein Leib, der nicht mehr verwest, der nicht mehr diesen Gesetzen des Todes unterworfen ist. Lass uns vielleicht nochmal in Apostelgeschichte 15 einfach die Verse nochmal lesen. Und ich kann euch nur ermutigen dazu, diese Verse auch intensiver zu studieren, selber auch nochmal. 1. Korinther 15. Was habe ich gesagt? Entschuldigung, 1. Korinther 15, da waren wir doch. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus. Sodann, also nicht gleich, sondern später, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Christus ist auferstanden. Er hat es vollbracht. Er ist auferstanden und aufgefahren. Wir werden auferstehen. Als die, die ihm gehören, bei seiner Ankunft. Das alles Entscheidende ist, gehörst du Christus? Gehörst du Christus? Ist Jesus dein Herr und König, dein Christus? Gehörst du ihm? Dann hast du die Zusage, du wirst auferstehen, wenn er kommt. Wenn du vorher schon gestorben bist, wirst du auferstehen. Du wirst einen Leib erhalten. Du wirst ihn leibhaftig sehen. Du wirst aber auch dich selbst leibhaftig sehen. Unfassbar für uns. Und du wirst auch deine Lieben sehen, die in Christus sind, die Christus gehören. Deine Geschwister, weltweit. Paulus sagt uns, wir werden zusammen beim Herrn sein. Wir werden ihn sehen. Und das wird unsere größte Freude sein. Wir werden aber auch einander sehen. Das wird auch eine Freude sein. In Kapitel 15 geht es weiter. Ich lese ab Vers 42. So ist auch die Auferstehung, 1. Korinther 15, Vers 42, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Ein Geist, von dem Leben ausgeht. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Du bist ein irdischer Mensch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Wir sind Nachkommen Adams. Wir tragen das Bild Adams. So werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden das Bild Jesu, des Auferstandenen, annehmen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und das ist das, was wir diese Verwandlung, die wir glauben aufgrund des Wortes, ist die Verwandlung, wenn Jesus wiederkommt, für die, die noch leben. Paulus ging davon aus. Er sagte, Ich werde dabei sein. Ich werde da sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich werde diese Verwandlung erleben. Er hat sich danach gesehnt. In 2. Korinther sagt er, ich wünsche mir das. Ich möchte nicht erst entkleidet werden. Damit meint er, mein Leib loswerden und nackt sein und dann erst bekleidet werden. Sondern ich möchte überkleidet werden, sozusagen. Und das wünschen wir uns natürlich auch. Aber egal, ob wir durch das Tal des Todesschattens gehen müssen und diesen Leib ablegen müssen, oder ob Jesus wiederkommt und wir umgestaltet werden, wir werden als diejenigen, die Christus gehören, einen unvergänglichen Auferstehungsleib empfangen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Glaubst du das? Schwer zu glauben. Nicht einfach. Die Jünger haben ihre Schwierigkeiten gehabt, ihre Zweifel. Aber sie wurden überzeugt von der Gegenwart des auferstandenen Herrn. Er hat es ihnen gezeigt. Er hat ihnen die Wundmale gezeigt. Die Jünger haben es gesehen. Er hat ihnen gesagt, fasst es an. Ich weiß es nicht, ob sie es wirklich getan haben. Vielleicht haben sie es sogar getan. Johannes sagt, was wir mit unseren Händen betastet haben. Es kann sein, dass Johannes, ich kann mir vorstellen, Johannes war immer so einer, ne? Der hat sich an Jesus Brust angelehnt, der hat sich rangemacht, der war unverschämt, sag ich mal. Der hat vielleicht reingefasst. Sie haben es gesehen, sie haben es angefasst. Er hat vor ihnen gegessen. Ich sag dir, bleib kein ungläubiger Thomas. Glaube, vertraue ihm. Er ist wirklich auferstanden. Und er will dir diese Auferstehung schenken. Und durch seinen Geist in uns, wenn du das glaubst, empfängst du den Heiligen Geist, der Zeugnis deinem Geist gibt. Du bist wirklich ein geliebtes Kind Gottes. Du bist wirklich ein geliebtes Kind Gottes. Er ist dein Vater. Du hast Frieden mit Gott. Du lebst im Frieden. Und du hast die Hoffnung der Auferstehung. Und das will Gott allen Menschen schenken. Was für eine Botschaft. Du wirst nicht in der Verdammnis enden. Du wirst nicht im Grab bleiben. Du wirst nicht der Verwesung anheimfallen und eine ewige Verwesung an dir erleben, sondern du wirst einen starken, heilen, heiligen, ewigen Körper empfangen. Lass uns darum ringen, dass viele Menschen diese Botschaft hören und glauben. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk der Auferstehung. Danke, dass du deinen Sohn nicht im Grab gelassen hast, sondern dass du ihn auferweckt hast. Danke, dass du uns durch ihn auch diese Auferstehung schenken möchtest. Das ewige Leben. Wir preisen dich und danken dir und freuen uns darauf. Herr, wir können es uns nicht vorstellen. Aber wir beten, dass dein Geist uns tief erfüllt, dass dieses Wissen nicht nur Kopfwissen ist, sondern dass es unser Herz durchdringt und uns voll und ganz einnimmt. Egal, was irgendwelche Naturwissenschaftler auch immer sagen mögen, dass es die nur auf das Materielle schauen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen auf dein Wort vertrauen. Wir wollen auf das Zeugnis der Jünger vertrauen, die du bestimmt hast, dass sie Zeugen deiner Auferstehung sein sollen. Wir wollen dir die Ehre geben, indem wir glauben. Und du sagst uns, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Lob und Dank sei dir, dass du uns, ja, in uns Glauben wirkst, dass wir das glauben können und darin leben können. Amen.